redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer völlig neuen Ausgabe der völlig neuartigen retrofuturistischen, ironisch-modernen, geilobanen Unterhaltungsmantinehmen, kryptozoologischer, radikal-pazifistischer Tradition, die fast alle Fragen vrindheitsgemäß, jedoch garantiert nicht nah zeitnah beantwortet, sofern sie denn überhaupt an fragen@vrind.de geschickt werden. Hier ist die Vrindheit mit Alexandra Tobor
und Holger Klein.
Das ist aber auch ein bisschen Zeit gelassen.
Ja, hallo. Weißt du, ich bin gerade geschritten. Ich bin gerade mit meinem Computer geschritten von einem Ende des Zimmers zum anderen.
Verstehe.
Kam mir vor wie so eine Moderatorin, die die Showtreppe runtergeht.
Und dabei immer so ein bisschen unbeholfen aussieht, ne? Weil die eine goldene Regel ist ja, lass die Leute niemals gehen, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Vor allen Dingen nicht, während sie reden. Das stimmt schon, ja.
Echt?
Hm? Das ist immer.
Ja, aber doch nicht, wenn du eine Showtreppe runter.
Nee, da sagst du ja auch nichts. Außer du bist halt so richtig entertaining und tänzelst darunter und singst dabei oder sowas. Aber musst du mal drauf achten. Wenn Moderatoren reden.
Oh Gott, bitte lass uns das irgendwann aufnehmen. So, dass die Leute uns in Glitzeranzügen im Kopf visualisieren können, wie wir so richtig so 70er Jahre Showman so einen Auftritt hinlegen.
Ja.
Wo wir auch selber was singen, so ein bisschen Musical-Style.
Ach, du meinst, wir
und zwar das Vrind-Intro.
Wir sollten also tatsächlich uns eine Showtreppe suchen und die runtertänzeln, meinst du? Oder es soll
Nein,
nur
ja,
akustisch,
akustisch.
So?
Akustisch soll es so klingen wie.
Ja, nee, das kriegen
wir. Oh, das ist eine Challenge für mich. Das ist gut. Ich mache einen Musical-Text aus unserem Intro-Text.
Genau, dann musst du auch vor allen Dingen nicht so viele Silben machen wie ich. Ist dir mal aufgefallen,
ja,
je schneller man redet, desto mehr Silben erfindet man dazu, die eigentlich gar nicht da sind. Vermutlich um, weiß ich auch nicht.
Ja, vielleicht soll das dich dann stabiler machen, so diese kleinen Silben. Die sind so wie so kleine Steinchen, wenn du über größere Steine hüpfen musst.
Geröll. Wir haben heute nur sehr wenig Zeit.
Sprachgeröll,
auch gut. Warte mal, kann ich mal Sendungstitel notieren? Wo schreibe ich das denn jetzt hin? Scheiße, wo schreibe ich das jetzt hin? Sprachgeröll.
Ich schreibe es mir auf. Ja,
hab auch jetzt. Wir fangen an mit einer Frage von Patrick. Patrick wüsste ganz gerne, warum gibt es keine Sommerhits mehr? Ne? Sunshine, Reggae und solche Sachen.
Ja, natürlich auch Macarena.
Stimmt.
Saturday Night.
Saturday Night war ein Sommerhit?
Mambo Number 5. Oh, Saturday Night war ein Riesensommerhit. Genauso wie von Ace of Base.
Alles.
Ich weiß nicht, ob das All That She Wants war oder The Sign. Aber ich sag dir, woher ich immer wusste, was der Sommerhit ist. Ich wusste das nämlich bereits, bevor der Sommer war.
Natürlich wusstest
und zwar,
du das, ist ja klar.
Ich kannte so eine Familie, die sind jedes Jahr nach Tunesien gefahren, mhm, mit der ganzen Bagage und zwar in den Osterferien. Also immer Tunesien, Ägypten oder was und dann gab es da halt immer so Kinderdisco oder Animationsprogramm und da haben die immer den nächsten Sommertanz für den nächsten Sommer gelernt mit dieser ganzen Choreografie,
ja,
wie du zum Beispiel bei Macarena hast. Und
die sind dann sozusagen ausgeschwärmt in die anderen Urlaubsorte und haben das dann.
Ja, genau. Genau, das hat sich dann verbreitet. Also die in Urlaub waren in Osterferien in diesen ganzen Ländern, die kannten diese Tänze schon und haben sie dann an die heimische Bevölkerung weitergegeben sozusagen.
Ah.
So habe ich das immer gelernt. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass die Geschmäcker so dermaßen differenziert sind oder einfach das Musikkonsumverhalten sehr differenziert geworden ist. Und jeder Mensch sozusagen in seiner musikalischen Filterbubble festhängt und man gar nicht mehr so sagen kann, dass alle Leute mit derselben Musik in Berührung kommen. Weiß ich nicht. Könnte das sein?
Ich glaube gar nicht mal so sehr, dass es keine Sommerhits mehr gibt. Also ich habe eher so den, also da schließe ich allerdings jetzt auch von mir auf alle anderen. Ich habe eher den Verdacht, dass ich die Sommerhits einfach nur nicht mehr mitbekomme, weil ich mich in bestimmten, Subkulturen oder Soziotopen nicht mehr bewege. Also, weißt du, ich gehe halt nicht mehr in die Großraumdisse. Ich fahre halt nicht mehr nach Malle in Urlaub und so. Das heißt, ich komme mit den Dingern nicht mehr in Berührung. Aber ich glaube sehr wohl, dass wenn du 14 Tage oder 3 Wochen Malle im Sommer machst, dass du dann nach Hause kommst und es gibt den einen Song, der in allen Läden gelaufen ist. und der dann hinterher auch bei diesen privaten Dudelradios hoch und runter georgelt wird. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es das noch gibt. Ich könnte mir nur halt vorstellen, dass wir das nicht mehr mitbekommen, weil wir, die wir uns ja für was Besseres halten, ja, was natürlich dann unmittelbar auf die Hörerschaft der Vrindheit abfärbt, die dann dadurch automatisch was Besseres wird, ja, dass wir uns nicht mehr in den Großraumdiskotheken auf Mallorca rumtreiben. So als Theorie.
Ja, also Alters, ich würde das jetzt nicht so mit Kultiviertheit in Verbindung bringen oder Mangel daran, sondern tatsächlich mit dem Alter. Kennst du den Hit Despacito?
Ist das das, wo es so ganz viele Videos gibt, wo die dann so im Auto rumspacken?
Ich habe keine Ahnung, ich weiß nichts darüber. Ah, okay. Ich habe es auch nie gehört, aber ich habe mitbekommen über die Kinder, mit denen ich zusammenarbeite, dass das der allergrößte Hit war für die letzten Sommer oder vor 2 Sommern oder sogar vor 3 Sommern. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, diese Sommerhits gibt es und die es am ehesten mitbekommen, sind tatsächlich die Kinder. Mhm. Kinder und Jugendliche, sag mal so bis 14 Jahre oder so oder älter bis 16, die finden das gut und aufregend und für die ist das ihre Realität. Und in diesen Kreisen, also wenn du viel mit Kindern rumhängst, kriegst du sowas in der Tat mit. Und als Erwachsener kriegst du sowas nicht mit, weil du in deiner musikalischen Filterbubble halt festhängst und dein eigenes Zeug hörst. Und hin und wieder kriegst du es vielleicht mit, wenn du an so einer Beachparty vorbeiradelst, ja, oder so. Aber dann denkst du dir, ja, voll die scheiß Mucke, aber du fragst dich jetzt nicht, oh, wie heißt wohl der Interpret? Ich muss sofort in den CD-Laden und mir die Maxi kaufen. Ja. Ja? Diese Gedanken hast du halt nicht mehr.
Ah, ich gehe nicht ganz mit. Ich glaube tatsächlich, dass das eher was auch mit Milieus zu tun hat. Irgendwann differenzieren sich die Milieus natürlich auch aus. Also ich glaube wirklich, wie gesagt, vielleicht haben wir ja in der Hörerschaft Leute, die regelmäßig 2-3 Wochen Urlaub auf Malle im Sommer machen und da die Sau rauslassen, ja, ordentlich krachen lassen, tanzen gehen und so weiter. Wir geben die Frage an die Community.
Okay.
Kommt ihr?
Aber eine Frage an dich. Findest, also ja, okay, mach erstmal deine Frage an die Community, dann stelle ich dir die Frage.
Kommt ihr aus dem Urlaub zurück und habt einen Sommerhit im Kopf, den ihr dann auch hinterher im Dudelfunk wiederfindet?
Ja, sehr schön.
Eine Frage an mich.
Meine Frage an dich wäre gewesen, ist es tatsächlich so, dass du so einem geilen Sommerhit heutzutage nichts mehr abgewinnen kannst?
Das bezweifle ich. Also ich glaube schon, dass ich einem, also der muss schon geil sein. Also das kann nicht mehr, Macarena war es sowieso nicht. Das hat mich unglaublich genervt. Ich glaube, die meisten dieser Sommerhits, an die ich mich so erinnere, haben mich fürchterlich genervt. Es gab nur eine einzige Sache, da waren wir auf Mallorca. Es muss auch schon wieder ein bisschen her sein. Und da lief rauf und runter, ich glaube, wir waren im Herbst da, Und es lief wirklich rauf und runter, mal alle 2 Stunden oder sowas haben die Nummer gespielt. Mr. Brightside von
Ja, das ist ja mal ein Sommerhit.
Oder?
Und der ist so. Ja, der ist ja gar nicht so wie die anderen,
genau, aber,
mit spanischen Rhythmen.
Aber er
und
funktioniert
so
genau wie die anderen. Zumindest hat er das bei mir getan. Der hat, ne, den, dieses schöne Intro mit dem, dieses Pling-Pling-Intro. Ja. Mr. Brightside. Das hat tatsächlich funktioniert. Also ich glaube, es muss bei mir was anderes sein als You're My Heart, You're My Soul, was im Übrigen auch mal ein Sommerhit war. Und zwar als ich auf Mallorca war irgendwann.
Und
in den
auch 80ern. Geil. Also ich find's geil.
Nee, ich habe da immer wenig mit anfangen können. Aber weißt du, wenn du dann im Laden stehst und es läuft, tanzt halt auch.
Ja, aber komm, einen habe ich noch für dich. Boys, Boys, Boys von Sabrina.
Auch nicht gut, nee.
Wie bitte? Nee,
Sabrina, war das die mit diesen riesigen Brüsten, die immer so knapp angezogen
war? Ja, die war das. Die war aus Palermo.
Nee, das haben wir geguckt, weil die halt so rumgelaufen ist, aber das haben wir nicht wegen der Musik. Nee.
Ja, gut.
Voyage,
ich fand's geil. Oh, das mag ich nicht. War das auch ein Sommerhit? Das ist doch so voll der Herbsthit eigentlich.
Ja,
das
stimmt. Wir haben es im Sommer rauf und runter gehört.
Schon ein bisschen melancholisch.
Ja, stimmt. Und man versteht ja auch nichts. Ach, ich würde so gern Französisch können. Kommen wir zur nächsten Frage. Die kommt von Dine. Und Dine wüsste gerne, was haltet ihr von dem Konstrukt Hochsensibilität, Hypersensibilität? Alex, glaubst du bist vielleicht hochsensibel?
das ist jetzt mein Thema. Das ist einfach genau mein Thema. Und ich weiß, dass viele unserer Hörerinnen und Hörer sich jetzt freuen, weil sie genauso drauf sind und ein Interesse für dieses Thema haben. Und tatsächlich bin ich da sehr viel weitergekommen. Ich habe mich erinnert an eine Sendung, die wir mal gemacht haben. Da wurde schon mal so eine ähnliche Frage gestellt. Und damals habe ich gesagt, dass mir dieser Hype von diesem Thema so dermaßen auf die Nerven geht und dass ich händeringend versuche, für das Phänomen irgendwie einen wissenschaftlichen Zugang zu finden.
Exakt, das war auch immer mein Problem. Ja.
Genau. Also, die Sache ist die. Ja, ich bin hochsensibel, aber ich trete zurück, mich als das zu bezeichnen, weil ich jetzt tatsächlich mittlerweile etwas anderes gefunden habe, was mir einfach weiterhilft. Das Konzept Hochsensibilität lernt eigentlich niemand in der Psychologieausbildung.
Richtig,
das ist auch der Grund, warum, wenn man zum Therapeuten geht und sagt, ich bin hochsensibel, können Sie mir helfen, der Therapeut sagen wird, keine Ahnung, wovon du redest.
Ja, das ist
also
im Grunde,
er hat wirklich nichts davon gehört.
Das Problem bei Hochsensibilität ist, dass das eigentlich, zumindest zuletzt, es ist auch lange her, dass ich mich darum gekümmert habe, weil ich auch den Verdacht habe, dass ich das habe. Und alles, was ich gefunden habe, was ich mich kümmern konnte, ist, dass das ein esoterisches Konzept ist.
Es ist ein Konzept, das entdeckt wurde von Coaches, tatsächlich. Und Coaches, die haben ja diese Wohlfühlstrategie.
Ja, von Coaches halte ich
die sagen
wenig,
dir
ja.
Die sagen dir, die schreiben Bücher und da steht etwas drin, was du hören willst. Und Leute lesen diese Bücher und die fühlen sich ganz warm ummantelt von so einer warmen, kuscheligen Decke, weil in diesen Büchern steht, egal wie bescheuert du im Kopf bist, du bist total okay, so wie du bist, und es gibt tausende von anderen Leuten, denen geht es ganz genauso, und deswegen hier der Erfahrungsbericht von Emily und von Hans-Peter,
genau,
die erzählen
genau,
dir
genau.
Das, ja, und so funktioniert das halt. Und mich hat das angefangen anzukotzen, schon relativ bald, nachdem das so massentauglich wurde, dieses Konzept. Natürlich, meine ersten Bücher, die ich darüber gelesen habe, da war ich vielleicht Mitte 20 oder so, die haben mir wahnsinnig weitergeholfen und haben mir auch so eine positive Identifikation verschafft und alles, alles war irgendwie relativ positiv, aber je länger ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr ist mir aufgefallen, dass dieses Themengebiet komplett geflutet wird von ESO-Spinnern.
Ja.
Und dass die dir dann auch irgendwelche Kristalle verkaufen wollen und das sind so Strahlengläubige, die sagen, ja, du bist halt hochsensibel, du bist besonders empfindsam, so gegen Handystrahlung und WLAN und so. Ja. Also lauter solche Sachen.
Ja.
Und ich habe mich davon distanziert.
Ja.
Und seitdem war ich jahrelang auf der Suche nach einer Art, das in irgendeiner Weise wissenschaftlich auszudrücken, was da gemeint ist.
Ja.
Und ich habe jetzt endlich, das darf ich jetzt verkünden, ich habe jetzt endlich etwas gefunden, wovon ich glaube, dass es Hochsensibilität abbildet.
ADS.
Oder analog, nein. Oder analog dazu gebraucht werden kann, um über das Problem zu kommunizieren und sich auch selbst zu helfen. Und zwar gehe ich jetzt auf die Big Five.
Ja.
Das Big Five Persönlichkeitsmodell hat verschiedene Eigenschaften. Zwei Dimensionen der Persönlichkeit sind Offenheit und Neurotizität.
Ja.
Meine Behauptung ist nun, dass Hochsensibilität der Kombination aus relativ hohen Werten auf der Offenheitsskala und hohen Werten auf der Neurotizitätsskala entspricht. Was bedeutet das? Das bedeutet, du läufst ständig mit offenen Kanälen durch die Welt und nimmst alles auf und kriegst alles mit. Gleichzeitig hast du wegen der Neurotizität eine hohe Reaktivität auf all diese Eindrücke. Das heißt, es ist nicht einfach so, dass du so im buddhistischen Sinne alles an dir vorbeiziehen lässt, sondern du reagierst auf jeden Eindruck, der dir in den Kanal reingeschossen kommt. Jemand schaut dich schief an und sofort hast du eine psychische Reaktion und denkst dir, oh mein Gott, hat er mich so schief angeguckt, weil ich hässlich bin? Habe ich irgendwas an mir, was mich zum Opfer macht? Ja? Und für mich ist Hochsensibilität nichts anderes als die Kombination von diesen beiden Ausprägungen auf diesen beiden Dimensionen. Und ich denke, da würden jetzt ganz viele protestieren.
Ich fange gerade an zu protestieren, darum atme ich so schwer.
Okay,
ich sehe deinen Ansatz. Na, mach erstmal fertig, ja? Mach mal fertig.
Also meine Frage, du musst ja wissen, woher ich komme. Ich komme von der Fragestellung her, wie kann Menschen mit Hochsensibilität wirklich geholfen werden? Und meine These ist, ihnen kann nicht geholfen werden, indem man ihnen sagt, du bist hochsensibel, du empfindest alles als so furchtbar viel schlimmer, als es ist. Und das ist aber okay so, weil genau, das macht dich eigentlich awesome. Auch ein bisschen besser. Weil du super bist, ja. Genau. Und im Grunde ist den Leuten damit nicht geholfen, denn die sind immer noch überwältigt in manchen Situationen. Und es ist, glaube ich, die falsche Reaktion, sich aus allem, was irgendwie unangenehm ist, dann herauszuziehen und zu sagen, oh, ich kann das jetzt nicht machen, weil ich bin hochsensibel. Ich kann an dieser Gruppenveranstaltung nicht teilnehmen, weil ich bin hochsensibel. Da muss es irgendwie einen anderen Umgang damit geben. Und ich möchte ganz am Anfang sagen, dass wenn ich das jetzt so sage, hohe Neurotizität, bla bla bla, das bedeutet nichts Schlechtes. Ich weiß, dass Neurotizität einen schlechten Ruf hat. Es ist halt so jemand, der kurz vorm Selbstmord ist, ein Jammerlappen. Aber tatsächlich ist das eine Eigenschaft, die alle Künstler und Wissenschaftler haben müssen sogar, weil das lässt sich auch gründlich arbeiten, diese Neurotizität, dieses krampfhafte Suchen nach dem Fehler im System. Ja, das gehört alles zusammen. Deswegen auch Genie und Wahnsinn, so dieser Zusammenhang. Und ich glaube nun, dass so in einem therapeutischen Setting oder was auch immer, oder wenn du jemandem helfen willst, der wirklich hochsensibel ist, dass dem viel mehr damit geholfen ist, wenn du ihm zeigst, wie er weniger auf diese Eindrücke, die er hat, reagieren kann. Das heißt, du versuchst sozusagen an seiner Neurotizität zu drehen, und das geht übrigens sehr gut. An Neurotizität lässt sich erwiesenermaßen sehr viel drehen, an anderen Dimensionen der Persönlichkeit, wie zum Beispiel Extroversion und Introversion, eher nicht so. Das heißt, du kannst es verändern, du kannst deine Offenheit behalten, aber die Reaktivität verringern und hast dadurch einfach ein besseres Leben, weil du mit den Eindrücken, die du hast und die auch für deine Neugier und deine Offenheit stehen, einfach besser umgehen kannst.
Mein Problem mit der Neurotizität ist, ich habe ich sag mal, physisch oder wie auch immer man das Problem nennen mag, also das Problem, dass wenn ich in lauten Umgebungen bin, Umgebungen auch gerne mit vielen verschiedenen Stimmen, Kneipe, ne? Kneipenabend. Beim Kneipenabend bin ich irgendwann nicht mehr in der Lage, mich mit jemandem zu unterhalten, weil ich alle Stimmen mehr oder minder gleich laut wahrnehme.
Das habe ich auch, so. Ja.
Jetzt wurde mir auch, ja, also genau aus dieser Coaching-Ecke im Wesentlichen oder im weitesten Sinne schon häufiger gesagt, ja, du bist wahrscheinlich hochsensibel. Ich kann dir teilweise folgen auf dem Weg, aber das Problem mit dem Neurotizismus ist, dass der auch mit Labilität einhergeht, und ich halte mich für nicht labil.
Und ich glaube auch nicht, dass du neurotisch bist, und übrigens glaube ich auch überhaupt nicht, dass du hochsensibel bist.
Okay, ich habe einfach nur ADS, meinst du?
Ja.
Okay.
Nein, ernsthaft, nee, ist mach ja okay. Eine Umfrage. Nein, mach eine Umfrage in der Hörerschaft, wer dich für einen hochsensiblen Menschen hält. Ja. Ich glaube niemand.
Okay.
Und ich meine, das hat dir ein Coach gesagt.
Ja, Coaches
sagen jedem, dass er hochsensibel ist.
Ich habe so viel Zeit mit Coaches. Ich habe so viel Zeit mit Coaches verbracht und mich auch ausbilden lassen. Ich halte von Coaches gar nichts. Also ja. wer zum Coach geht, sollte sich lieber einen Seelsorger holen, weil der Pfarrer meint es wenigstens ernst.
Ja.
So. Ja, gut, dann hätten wir das Thema für mich jedenfalls auch. Okay, ich bin auf die Kommentare gespannt, weil wir haben keine dumme Hörerschaft, zumindest weitestgehend.
Nein, keineswegs. Ja.
Martin macht sich Gedanken über Autarkie. Wie lange könntet ihr, wenn ab sofort keine Nahrungsmittel mehr in eure Wohnung gelangen dürften, von euren Vorräten leben? So ein bisschen rechnen. Ne?
Gar nicht lange, eine Woche vielleicht.
Ehrlich?
Ich habe aus der Corona-Krise nichts gelernt.
Ach Gott. Ich müsste wirklich rechnen, also mindestens einen Monat.
Echt? Hast du so viele Konserven?
Ich habe, das waren jetzt noch nicht die Konserven, sondern das war für den Notfall. Ich habe irgendwann mal, es gibt ja immer so diese ne, Bundesamt für Bevölkerungsschutz und sowas, ja, sehen Sie zu, dass Sie für mindestens 2 Wochen Vorräte zu Hause haben, falls mal irgendwie alles ganz schlimm wird, tralalala. Und ich habe mir gedacht, so, bevor ich jetzt anfange, hier so ein rotierendes Vorratssystem zu machen, wo ich dann immer die Nudeln von hinten nehme und ne, oder von vorne nehme und nach hinten die neuen, damit dann das Mindesthaltbarkeits- und dann hier noch irgendwie eingekochte Leberwurst und weiß der Geier, was in meinen Schrank steht. Das ist mir halt alles viel zu anstrengend. Und darum habe ich mir einfach mal irgendwann ein Monatsvor-, also ich habe mir gedacht, When shit hits the fan, ja?
Ich liebe diesen Ausdruck.
Dann ist mir halt scheißegal, ob ich hier ein Entrecote esse oder Mehl oder sonst irgendwas. When shit hits the fan, brauche ich eine Sache, ich brauche Kalorien. Und zwar ungefähr 2000 am Tag. Jetzt bin ich fett, das heißt, ich brauche nur 1500, dann komme ich mit meinen Vorräten ein bisschen länger aus und habe mir so Expeditionsnotvorratzeugs gekauft. So, das ist, das nennt sich Komprimat. Und das sind so, ja, im Grunde so gepresstes Weizengedöns mit Vitaminen, also ne, so alles Mögliche an Mikronährstoffen drin. Und es ist vegan, das ist halt auch das Zeug, was sie aus Flugzeugen über Krisengebieten abwerfen. Und alles, was du machen musst, ist das irgendwie so in eine Schüssel bröseln, Wasser drauf, zu einem Brei verrühren und dann hast du halt so einen mittelmäßig schmeckenden Haferschleim. So. Und das macht aber satt, also das hat halt Kalorien und darum, das habe ich mir, das hält halt irgendwie 20 Jahre oder so. Und das habe ich mir irgendwann mal gekauft, in der Ecke gestellt und da steht das jetzt. So für, wenn es mal richtig schlimm wird. Und alles andere sind halt so, ich habe halt relativ viel Vorräte, weil ich, ich bestelle halt gerne mein Essen und wenn ich was bestelle, dann habe ich irgendwie, ich weiß nicht, ich komme damit nicht so ganz klar, dann nur so kleine Sachen, also so wenig zu bestellen, dann bestelle ich halt immer gleich 10 Dosen Tomaten oder sowas. Und bei mir stehen halt auch einfach Konserven, Mehl habe ich relativ viel, weil ich verschiedene Mehlsorten habe. Also ich käme damit bestimmt dann nochmal 14 Tage oder 3 Wochen über die Runden.
Wie sieht's mit Klopapier aus?
Ich glaube, da habe ich, weiß ich jetzt gar nicht, 6 oder 7 Rollen stehen da hinten. Also weil das Letzte, worum ich mir Sorgen mache, when shit hits the fan, ist auch, womit ich mir den Arsch abwische.
Ja.
Das sind so, ich darum finde ich die ganzen Prepper auch immer so geil irgendwie. Ja, wir haben hier Vorräte, um unseren Lebensstandard 1 Jahr lang zu halten. Du Schwachkopf. Ja. Weil wenn du in den Keller musst, mein Freund, dann ist dein letztes Problem, deinen Lebensstandard zu halten.
Ja. Ja.
Und dann
ja,
kannst du dir nämlich genau. Auch irgendwie so eine komischen Scheiß-Expeditionsdinger da in die Ecke stellen und hast dann vielleicht nur noch das Problem, woher du sauberes Wasser bekommst.
Ja.
So, und wir leben hier nicht, diese ganzen Leute, die haben ja auch alle viel zu viele von diesen beknackten Filmen gesehen.
Ja, klar.
Das ist ja nicht
hier. Woher sollen die denn sonst Wissen darüber haben?
Nein, vor allen Dingen, was glauben die denn, was hier passiert?
Ja.
Das macht Katschumpf und, elektromagnetischer Impuls, alle Elektrogeräte funktionieren nicht mehr, marodierende Horden in der Stadt. Hört mal auf, Leute, ich kann da ein Buch empfehlen, ein sehr gutes, wie sowas tatsächlich aussieht. Das ist von, ich weiß nicht mehr, wie der Autor heißt, fällt's mir noch ein? Nee, ich könnte es jetzt googeln, soll ich mal schnell googeln? Ich google es mal, während ich laber. Ein Buch empfehlen, das heißt Wolfszeit. Ist von Harald Jähner.
Wolfszeit, das wollte ich auch schon immer mal lesen.
Deutschland und die Deutschen 1945 bis 1955. Und also wenn Shit irgendwann the Fan gehittet hat, dann war das 1945. Und ich finde es ist ganz interessant, wie die Zivilbevölkerung damit umgegangen ist, dass die Welt wirklich so ausgesehen hat, wie sich diese ganzen Apokalyptiker das so vorstellen. Und so wird's halt nicht kommen. Ja, weil die Autos haben erstmal noch Benzin und hier, ne, also es ist alles, ja, das ist alles nicht, ja. Nee, aber ich glaube schon, dass ich so mit Strecken und gelangweilt sein bestimmt 2 Monate hier irgendwie durchhalten könnte. Es gäbe allerdings auch Fischsuppe.
Komm jetzt schnell weiter schnell weg.
Simon fragt folgendes Szenario. Es fahren 2 Linien SU oder Straßenbahn, verschiedene Routen, teilen sich aber in der Mitte eine gewisse Strecke und fahren dort dieselben Haltestellen an. Ihr wollt nun von der einen Linie in die andere umsteigen. Wo tut ihr das und warum? An der ersten gemeinsamen Haltestelle, an der letzten oder irgendwo dazwischen, zum Beispiel an einer großen Umsteigehaltestelle?
je nach Laune.
Echt? Ich habe da eine Strategie. Ich gucke an der ersten. Ist keine Strategie, ist eher so ein bisschen ein Glücksspiel. Ich gucke halt immer, wie viele Leute stehen eigentlich am Bahnsteig. So, und da, wo wenige stehen, stelle ich mich dazu, in der Hoffnung, dass dann nicht so viele einsteigen. Meistens führt das dann dazu, dass der Zug schon voll ist, wenn er kommt. Von daher sollte ich vielleicht meine Strategie überdenken. Sehr schön, was ist das denn jetzt hier für eine Frage? So, da, von Angelika. Angelika hat zwei Fragen geschickt und bei der einen meldet mein System, Achtung, bei dieser Nachricht ist Vorsicht geboten.
Oh, okay.
Da geht's um Nahrungsergänzungsmittel.
Nee, dann nicht.
Dann nicht.
Mach die andere.
Dann die andere. Angelika schreibt, hallo, ich habe einen 4-jährigen Sohn. Wenn ihr die Frage vorlest, ist er sicher schon 5. Sekunde. Nee, 7. Er ist schüchtern, ich bin schüchtern. Was tun?
Oh Gott. Du hättest dieses Kind nie bekommen sollen, Angelika. Ist ja fürchterlich. Nein, Quatsch. Ich finde das immer so furchtbar traurig, wenn Schüchternheit als eine solche Katastrophe betrachtet wird, so als Problem, als etwas, wofür man sich schämen muss, als etwas, woran man arbeiten muss, was man wegbekommen muss. Ich war auch immer schüchtern und ich bin aufgewachsen in einer Welt, die Schüchternheit nicht gemocht hat. Mit anderen Worten, Deutschland. Und nein, wirklich, ja. Weil es ist ja auch kulturabhängig, wie Schüchternheit kulturell bewertet wird. Und in Polen und allen sozialistischen Ländern und auch in Asien ist ja Schüchternheit etwas Gutes. Das heißt, man hält sich zurück, man spielt sich nicht so in den Vordergrund, man ist halt nicht frech, ja, sondern man ist eher brav und angepasst. Und in Deutschland, wo ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich sofort gemerkt, dass hier ein ganz anderer Geist herrscht. Also die Kinder werden dazu ermutigt, so mit dem Finger zu schnipsen, immer ihre Meinung zu sagen, auch unfertige Gedanken vorzubringen und laut zu sein und eben doch sich zu zeigen, indem sie halt plappern und sich bewegen und einfach sichtbar sind. Und so war ich einfach nie. Ich war auch immer so eine stille Beobachterin, war nicht so spontan wie alle anderen Kinder. Und ich habe so von den Lehrern meistens tatsächlich auch mitbekommen, dass das nicht gern gesehen ist und dass das ein Makel ist. Da hieß es immer, ja, die Alexandra kann ja ganz toll dies und jenes, aber sie sollte mehr aus sich rausgehen. Aber ihre mündliche Mitarbeit lässt sehr zu wünschen übrig. Und so wird das nie aus ihr. So wird nie was aus ihr. Das heißt, egal wie ich mich angestrengt habe, egal wie gut meine Leistungen waren, es war da immer diese Schüchternheit, die alles zunichte gemacht hat. Weil wenn man so ist, kommt man einfach nicht weiter.
Wenn man nicht aggressiv genug am Markt auftritt, meinst du, ne?
So, ja, so könnte man das im Grunde sagen. Mhm. Und diese ganzen Maßregelungen und Hinweise, dass ich zu schüchtern sei, das hat mir überhaupt nicht geholfen. Mir hat es einfach nur ein schlimmes Gefühl gegeben von Scham, von Selbstscham, dass ich mich dafür geschämt habe, dass ich so bin, wie ich bin, weil ich konnte es ja auch nicht ändern. Vor allem so Schamhaftigkeit, das hat ja sehr viel mit Schüchternheit zu tun. Das ist ja ein Gefühl, das ist auch ein erlerntes Gefühl und das ist kein Gefühl, dass du wirklich so wie so ein Lichtschalter ein- und ausschalten kannst. Und ich konnte das nicht. Das Verhalten, was von mir erwartet wurde, ich konnte es einfach nicht zeigen. Es ging einfach nicht. Ich saß wie in so einem inneren Gefängnis. Und dann ständig zu bekommen, du bist scheiße, so wie du bist, ist einfach kontraproduktiv. Ja. Es hat mich kein bisschen selbstbewusster gemacht. Ja, und deswegen finde ich das sehr, sehr schädlich. Und deswegen plädiere ich heutzutage dafür, dass man Kindern das Gefühl gibt, dass es okay ist, auch schüchtern zu sein. Denn das hat auch Vorteile. Das sind Kinder, die vorsichtiger sind, die alles erstmal abwarten, die sich Leute und Situationen genau anschauen, die dann später wahrscheinlich die besseren Analytiker abgeben werden. Mhm. Also man sollte meiner Meinung nach da wertschätzend vorgehen und nicht tadelnd. Und daher auch mein Plädoyer oder mein Ratschlag an Angelika für ihren 7-jährigen, dass sie ihn wirklich mit so ein bisschen mehr Nachsicht behandelt. Und auch wenn er mal Bücher lesen will für Mädchen, dass ihm das gewährt wird und dass da kein Shaming betrieben wird. Weil damit macht man wirklich sehr viel kaputt bei so einer schüchternen Kinderseele.
Ja, und zumal, also da gibt's ja noch oft dieses, jetzt triff dich doch mal mit deinen Freunden, ne? Lad doch mal den Timo ein.
Hör mir bloß auf. Ja, geh doch raus zu den anderen
genau,
Kindern.
Genau, braucht man auch nicht zu machen, weil dadurch, dass man in die Schule geht, jetzt gut in dieser Pandemiezeit, ist das mit dem in die Schule gehen vielleicht auch ein bisschen eingeschränkt, aber prinzipiell dadurch, dass man in die Schule geht, ist man sowieso draußen und ist unter anderen Kindern. Und wenn man da nicht gerade verdroschen wird die ganze Zeit oder auf irgendwie eine Weise gemobbt wird die ganze Zeit, dann wird man da auch seine Freunde finden. Das dauert dann halt nur ein bisschen länger.
Ja,
und
klar.
Der Kontakt ist halt vielleicht nicht so eng, wie das bei den Extravertierten ist. Ja.
Was ich auch immer so interessant finde, ist, dass viele Erwachsene sich überhaupt nicht mehr reindenken können in ein Kind, dass sie halt sehen, dass die, das, was das Kind erlebt, dass das seine Dramen sind.
Ja.
Oder dass das echt von Bedeutung ist. Die sagen dann, was hast denn du gegen die Jenny? Spiel doch mit der Jenny. Und die sehen da halt nur so zwei dumme Kinder, die irgendwie miteinander rummachen, ja, weißt du? Aber die sehen nicht, dass die Jenny vielleicht echt fies gewesen ist. Und dass die Jenny jetzt ein Feindbild ist, ja, im Kopf ihrer Tochter. Dass das alles real ist für die Kinder. Das sehen solche Eltern nicht.
Ja, ja. Kann ich nur, ja. Nee, sehen die auch nicht. Also, wie auch.
Ja.
Weil ich glaube, die meisten Menschen erinnern sich ja auch gar nicht mehr daran, wie das Leben mit 9 Jahren war oder mit 11 Jahren war.
Siehst du, und das ist der Vorteil von Hochsensibilität, dass wir durch unsere Neurotizität und Labilität und emotionale Intensität uns sehr genau, also die meisten Hochsensiblen erinnern sich sehr genau an diese Erlebnisse und können dann später auch empathischer mit Kindern umgehen.
Ach, guck.
Wieder sowas.
Ja, dann Schönes. bin ich wirklich nicht hochsensibel. Ja.
Ja.
Nächste Frage kommt von Thomas. In einer Vrindheit März 2017 hat Holgi berichtet, jemand habe ihn darauf hingewiesen, dass er beim Podcasten häufig schmatze oder schnalze. Ich schnalze, ich schmatze. Ich hoffe, ich schmatze nicht. Er wollte sich das abgewöhnen. Hast du? Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ja, ich glaube, ich habe mir das zumindest in Teilen abgewöhnt, denn ich schneide es nicht mehr so oft raus. Also ich meine, ne, er meint dieses, also.
Das machen so viele Leute, aber doch keine Profis, Holger.
Doch, das gewöhnt man sich, das sind Macken.
Das hast du,
und das sind Macken, das gewöhnt man sich.
Doch, doch. Aber du machst das?
Natürlich nicht so laut und plakativ, aber es passiert mir auch, dass ich, was weiß ich, Alexandra, klar, passiert. Und wenn du nicht rechtzeitig Bescheid gesagt kriegst, dann gewöhnst du dir sowas halt auch an. Und das schreibt er halt auch. Das war schön. Mir allerdings scheint daran etwas zugesagt zu haben. Ich mache das jetzt oft und zwar so wie Holgi, schreibt er.
Ja,
und er fragt,
scheiße.
Und er fragt, passiert euch das häufig, dass ihr merkt, euch etwas von jemand anderem unbeabsichtigt abgeguckt zu haben?
Leider, ja.
Und schämt ihr euch manchmal dafür?
Ja, definitiv.
Ich weiß es nicht. Ich gucke mir wahrscheinlich, ich glaube, ich kann nur existieren, indem ich mir lauter Sachen abgucke. Darum rede ich ja auch mit so vielen Leuten und rede so viel. Und also ich meine, letztendlich, wir leben doch von Vorbildern. Also unsere Identität ist doch, besteht doch im Grunde aus der Summe aller Vorbilder, die wir uns genommen haben.
Ja,
oder
aber das Schlimme ist, du erkennst eine Verhaltensweise als dumm und machst es dann trotzdem. Ja. Ich habe zum Beispiel so ein, ich habe richtig was gegen den Ausdruck, was macht es mit dir? Was hat es mit dir gemacht? Was hat es mit uns? Wie fühlst du dich? Was macht's mit dir?
Das ist,
weil ich finde dieses, was macht es mit dir? Weißt du, früher gab's das nicht. Das kam, irgendwann kam das in den Sprachgebrauch
das
hinein.
Das ist journalistisch.
Das ist furchtbar.
Ja, journalistisch ist eine Sprache, die nur Journalisten verstehen. Und da gehört, was macht es mit dir? Wie fühlt man sich? Auch gerne genommen, genau, wie fühlen sie sich da? Was haben sie gedacht als? Ist auch journalistisch. Wie überrascht waren Sie? Ist auch journalistisch. Ja. Was ist das für eine Einstiegsfrage?
Weißt du,
wie überrascht waren Sie vom Wahlergebnis? Und noch nie ist darauf geantwortet worden, und ich warte darauf, dass der Interviewte sagt, wollen Sie mich verarschen auf einer Skala von 1 bis 10? Oder wie überrascht waren Sie eigentlich?
Aber zurück zu diesem...
Ja.
Was macht es mit dir?
Was macht das mit dir?
Warum ich das so ekelhaft finde, es erinnert mich an die Frage oder an den Satz, zeig uns doch mal an dieser Puppe, was der Onkel mit dir gemacht hat.
Oh Gott!
So. Und
stimmt, es hat sowas.
Da muss ich automatisch dran, da ich will nicht, dass Sachen was mit mir machen. Und diese Sachen machen ja auch nichts mit mir. Diese Sachen sind in meinem Kopf drin und wenn hier irgendjemand was mit irgendwem macht, dann bin ich es. Mein Gehirn macht Sachen mit diesen Dingen, die in meinem Kopf sind. Ja, ich beschäftige mich damit. Aber es ist nicht so, dass etwas, was mit mir macht, das hat sowas Bedrohliches. Das ist einfach Sprache, die in mir richtig geradezu Krämpfe auslöst. Und trotzdem erwische ich mich jedes Mal dabei, wie ich sage, naja, da muss man sich fragen, was es halt mit einem macht. Und ich find's
Ja, aber ist ja im Grunde ist das ja, ja,
aber das ist. Aber ich höre es so oft, dass es in meinen alltäglichen Sprachgebrauch eingegangen ist. Und es ist keineswegs so, dass es nur von Journalisten gebraucht wird,
sondern natürlich nicht. Das wird von Leuten
im Alltag. Von allen wird es jetzt benutzt.
Ja, weil niemand in der Lage oder willens ist, das Wort Gefühle in allen seinen Ausprägungen überhaupt zu benutzen. Weil die Frage, was macht es mit dir, ist ja eigentlich auch nur die andere Frage ist, wie fühlst du dich eigentlich damit? Das ist ja die Frage, die, die da eigentlich gestellt wird. Und ist dir mal aufgefallen, wie oft Menschen sagen, dass sie da total emotional waren, aber nicht sagen, dass sie total gerührt waren oder gefühlig oder sonst irgendwie was? Oh, ich war so emotional.
Das hat mich so berührt, ja.
Und dann habe ich realisiert, wie emotional ich eigentlich war. Realisiert ist übrigens auch so ein Wort, was ich wirklich verachte. Und ich verachte Menschen dafür, dass sie es benutzen. Und ich lese Texte grundsätzlich nicht weiter.
Das ist
weiter,
aber auch aus dem
irgendwo,
Englischen, oder?
Ja, I realized. So, aber im Deutschen heißt das, ich habe meine Aktien verkauft und habe einen Gewinn realisiert.
Ach so,
Was sie eigentlich sagen wollen, ist, ich habe festgestellt, ich habe bemerkt, ich habe bestenfalls gelernt, verinnerlicht, aber ich habe nichts realisiert. Das ist alles Privatfernsehensprech. Das ist alles dieses etwas, unterklassige Privatfernsehen-Werbungsgelaber. Du musst echt mal drauf achten, wie oft in den szenischen, also in den oder fiktionalen oder teilfiktionalen Produktionen des Privatfernsehens gesprochen wird, wie in den Werbespots dazwischen. Und das überträgt sich dann, da habe ich geschnalzt gerade übrigens, und zwar unbeabsichtigt. Und das überträgt sich dann in die Alltagssprache und auf einmal reden alle wie RTL 2.
Ja, aber das ist doch absolute grauenvoll.
Ja, natürlich ist das grauenvoll.
Das Schlimme ist, dass du dann nicht mehr ausdrückst, was eigentlich da ist.
Exakt.
Ich habe letztens von einer gehört, die ist Sterbebegleiterin und die hat mir erzählt, dass ein Mann gestorben ist, ohne Spuren zu hinterlassen. Der hatte gar keine Familie mehr, also so ganz für sich allein. Dann hat sie gesagt, das hat mich so berührt.
Ja, genau.
Und ich habe mich da erstmal 10 Minuten lang nicht von erholt, was sie da gerade gesagt hat. Ja. Was die meinte war, das hat sie erschüttert. Klar, das ist auch eine Art von emotionaler Bewegung. Aber das ist so viel anders als berührt. Weil wenn dich etwas berührt, zumindest habe ich das Gefühl, wenn dich was berührt, dann bist du irgendwie, zum Beispiel wunderschöne Musik kann dich berühren. Oder es berührt dich, dass ein kleines Kind für dich einen Blumenstrauß gepflückt hat oder so.
Okay, da machst du. Okay.
Aber nicht, wenn ein Mensch einsam stirbt und du beobachtest das. Oder?
Das weiß ich nicht. Ich würde an der Stelle, also ich würde es immer kontextabhängig sehen. An der Stelle würde ich sagen, die Frau hat schon so viele Leute sterben sehen, dass sie überhaupt nichts erschüttern kann, was damit im Zusammenhang ist. Ich könnte mir vorstellen, dass für sie der Unterschied zwischen berührt und erschüttert ein zeitlicher ist. Wenn sie sagt, das hat mich berührt, da habe ich noch ein bisschen länger drüber nachgedacht, als ich sonst über die Toten nachdenke, die ich hier so habe.
Ach so, okay.
Erschüttert ist.
Da
bin ich dann schreiend rausgerannt. Also das aber.
Ja, okay, verstehe.
Na, das Problem,
naja,
das Problem aber, an dieser Privatfernsehsprache, an dieser. Ich bin wirklich weit davon entfernt, hier so Pegida-artig Verein deutsche Sprache rumzujammern, dass die Sprache verkommt und so. Das finde ich alles albern. Das Problem, was ich aber sehe, ist, dass je stärker sich dein Wortschatz verringert, und er verringert, zumindest in meiner Wahrnehmung verringert er sich. Also diese ganze RTL-2-Sprache, die da stattfindet, die führt hinterher ja auch dazu, dass du so denkst. Das heißt, du denkst halt auch reduziert. Wenn du die ganze Zeit nur in emotional und realisiert und sowas denkst, du bist überhaupt nicht mehr in der Lage, deine Gedanken auch zu differenzieren. Sondern es ist auf einmal alles emotional.
Ja?
Das ist so wie dieses, was ich eben auch hatte. You're so awesome. Was heißt denn das?
Nix.
Du bist so super. Was heißt das denn? Ja, das kann man in einer Situation, wenn dein Gegenüber was gemacht hat, was gerade voll super ist, kann sagen, boah, du bist super. Das funktioniert, aber doch nicht, du musst dich überhaupt nicht von dem Typen so behandeln lassen, du bist nämlich viel zu gut für ihn. What? Schaltet eure Fernseher aus, Leute, das ist doch. Oh.
Ja, aber weißt du, von wem ich mir auch viel abgucke? Und das ist eine Minderung, aber gleichzeitig ist es ein Gewinn von so migrantischen Jugendlichen.
Das ist ein absoluter Gewinn.
Die sagen ja immer, gehst du Aldi, sagen die immer, ne? Oder ich geh Aldi.
Ja, was ich da ganz interessant finde, ist, dass du da aber eine Reduktion, na, das ist so ein bisschen wie MP3, ja, dieses Kanaksprack. Auf einmal hast du viel weniger Worte, die gleich viel bedeuten.
Exakt. Und das ist für mich ein Beispiel. Ich habe das nämlich total übernommen. Ich sage auch mal, gehst du Aldi, wenn ich so mit ganz normalen oder ich gehe jetzt Rossmann, so ich was mit.
Ach, echt cool.
Und ja, und ich finde das total geil. Das also ist, weil tatsächlich, das ist genauso wie du sagst.
Das ist entrümpelt.
Ich kann übermitteln,
ja,
genau.
Sprachentrümpelung.
Ich übermittle genau das, was auch vorher da war, mit weniger. Ja. Wie nannten wir es? Sprachgeröll.
Sprachgeröll, genau. Sprechgeröll ist es ja eigentlich.
Sprechgeröll
ist
es.
Ja. Und das finde ich wiederum ganz interessant. Und ich finde auch gerade in diesem Kanak-Sprach solche Wendungen, die da passieren. Walla, ich sag nur, wie es ist.
Ja.
Das sind, wenn du das in Hochdeutsch sagen wollen würdest, ist das ein Absatz in einem Buch. Ja, und das ist so, das finde ich dann tatsächlich wieder ganz interessant. Und es ist vor allen Dingen, zumindest in meiner Wahrnehmung auch wieder, oft sehr kontextbezogen. Ja, und dieses andere Sprachgeröll, was so produziert wird, ist halt oft irgendwie so, also auf so eine sehr seltsame Weise anlasslos oder nicht anlasslos, sondern in so einem luftleeren Raum, eben wie dieses, ich war emotional.
Ja.
Da war ich ganz emotional. Ich finde, es schwebt so vor sich hin, das Wort, und findet aber überhaupt keinen Anschluss an die Situation aus der heraus, diese vermeintliche Emotionalität, die du immer hast, du blöde Sau. Ja, ich bin immer emotional. Irgendwas fühle ich immer. Ansonsten ist echt was nicht in Ordnung mit mir.
Ja.
Das letzte Mal, als ich was nicht gefühlt habe, das letzte Mal, als ich nichts gefühlt habe, bin ich krankgeschrieben worden für 4 Wochen. Also das muss man sich auch mal, naja, über Sprache werden wir uns hier in 10 Jahren noch aufregen, falls wir diese Sendung dann überhaupt noch
gut
machen.
Gut so.
Gut so, recht so, recht so. Voila. So, der Matthias fragt, welche Zeitschriften lest ihr beim Arzt im Wartezimmer? Ich linse heimlich in den Gala-Lesezirkel und Frauenzeitschriften, die mir auf der Straße zu peinlich wären.
Boah, ich liebe Gala.
Habe ich noch nie gelesen, glaube ich. Ich weiß es gar nicht.
Aber beim Arzt?
Auch nicht, nee. Ich versuche dann immer sowas wie, also ich habe schon ewig nicht mehr beim Arzt Zeitschrift gelesen, muss ich dazu sagen. Weil im Grunde habe ich immer Kopfhörer dabei und höre mir dann irgendeinen
Podcast.
Alle
lesen Handy.
Ja, oder lese Handy, genau. So Zeitung auf dem Handy, höre Podcast. Lesezirkelzeitschrift ist ewig. Und wenn, dann habe ich immer geguckt, irgendwie was zu finden, was trotzdem so einen gewissen Ansporn, so Geo, ja, weil ich habe mir im Leben noch nie eine Geo gekauft, aber im Wartezimmer immer total gerne gelesen, so, boah, ist das eine geile Zeitung,
das ist
boah.
Gut.
Sowas habe ich immer genommen.
Genau.
Oder so Trash,
oder
so Trash-Zeitung, so PM, Peter Moosleitners interessantes Magazin.
Ja, das
gibt's auch
ja mal. Leider nicht mehr.
Ach.
Das gibt's nicht
Mit
mehr.
Mit uns können sie es ja machen.
Ja, das ist so traurig. Schöner Wohnen ist auch noch eine gute
Zeitung. Oh, stimmt, Schöner Wohnen war auch mal gut.
Die man durchblättern kann.
Aber Schöner Wohnen war immer so ein bisschen frustrierend, weil, also das Haus, in dem ein Freund von mir aufgewachsen ist, also sein Elternhaus, war mal Titelgeschichte in der Schöner Wohnen. Das ist halt so, ja, und die hatten halt einen Teich im Wohnzimmer, weißt du so, also die Abteilung.
Okay.
Und das fand ich bei Schöner Wohnen immer so ein bisschen frustrierend, weil ich immer dachte, so, wenn ich diese ganze niemals hinkriege, weil ich ganz ausschweigen. Aber es gab dann eine andere, die hieß, glaube ich, Zuhause wohnen. Und Zuhause wohnen war mit so, ja, wie sie auch in ihrer kleinen asozialen Muchtelbude.
Praktikabel.
Genau, ja. wie sie aus ihrer Einzimmer 30 Quadratmeter Muchtelbude eine Zwei-Zimmer-Wohnung machen können. So, so geht das, ein Podest bauen und dann so. Ja. Das fand ich auch immer toll. Ja, und dann bin ich immer zu meinem Vater also es war vor allen Dingen so als Jüngerer, zu meinem Vater gesagt, kannst du das bauen? Und mein Vater hat gesagt, ich kann alles bauen. Mach mal eine Zeichnung. Ja, und dann habe ich eben nicht. Dann. Aber gibt's das überhaupt noch? Gibt's überhaupt noch Lesezirkel? Also
ja, gibt es. Ja? Gibt es. Klar. Und das sind immer noch die Standardzeitschriften. Du hast halt Spiegel, den Stern, öfter den Stern als den Spiegel. Es gibt halt Schöner Wohnen und Geo und so weiter und dann Gala und Frauenzeitschriften.
Ha. Frauenzeitschriften. Ist Gala nicht eine Frauenzeitschrift?
Ja, schon. Aber ich würde sagen, dass es auch viele Männer gibt, die eine gewisse Flamboyanz an den Tag legen. Das Wort haben wir auch mal in der Vrindheit gelernt. Flamboyanz.
Habe ich aber wieder vergessen.
Die, ich, ja, die Gala auch gerne lesen.
Flamboyant, heftig, energisch. Flammend, geflammt. Ah ja. Ja, nee, gar, also ich glaube, Cosmopolitan habe ich früher häufiger gelesen, weil eine Freundin von mir das ständig rumliegen hatte.
So schlimm. Ey.
Aber das ist doch nur eine Aneinanderreihung von Glamour-Werbeanzeigen, oder?
Ja, ist es. Ja, die leben davon. Das ist ja auch der Kaufanreiz, weil diese Werbung, die da drin ist, die kommt ja meistens auch noch mit Pröbchen.
Ja.
Da hast du so ein Parfum-Ding, so eine kleine Probe von einer Antifaltencreme, alles Mögliche.
Ja.
Dann irgendwelche Gutscheine für Klamottenshopping.
Und früher war immer so diese Parfümproben, die man so aufgeklappt hat, weißt du, die man so aufreißen musste und dann so seine Hand am Papier gerieben. Die fand ich immer irgendwie cool.
Ah, oh, die das waren hat, mega geil. Vor allem so danach, Ästhetik, wenn du das einmal aufgerissen hattest.
Ja.
Wenn du es einmal aufgerissen hattest, hat das ganze Magazin danach gerochen.
Ja.
Und zwar wochenlang.
Das fand ich immer voll geil.
Das fand ich auch total geil.
Und es gab noch eine Sache in Zeitschriften, die ich genauso oder noch geiler fand. Das waren diese Plastischallplatten. Kennst du die?
Oh mein Gott, ich liebe sie.
Was ist daraus geworden? Warum werde ich mit sowas?
Oder so, da gab's in der Mickey Mouse gab es sowas immer. So eine Plastikschallplatte, so eine Folie einfach zum Auflegen auf dem Plattenteller, gell?
Ja, Abspielfolie.
Da waren dann so Urwaldino-Geräusche drauf. Oh mein Gott, das war so geil. Und das ist, glaube ich, so ab 93, 94 sind diese Vinyl-Schallplattenspieler komplett aus der Mode gekommen, weil da wirklich die CD den Siegeszug angetreten hatte. Die musste sich dann zeitweise noch nicht gegen die Minidisc behaupten, das nicht. Die Minidisc war auf dem Markt, gerade in dieser Zeit und hat sich so gar nicht durchgesetzt.
Was ich heute noch bedauere.
Ja, ist schade, gell?
Ich fand die Minidisc, fand ich wirklich, wirklich das ideale Medium damals.
Ja.
Also bedienbar wie eine CD, aber klein genug, dass man sie in der Schublade verschwinden lassen kann. Weil ich bin ja über nichts so froh wie darüber, dass ich keine CDs mehr im Regal stehen habe.
Diese schrecklichen sogenannten Manhattan-Türme.
Boah!
Schlimm!
Nee, das geht gar nicht. Also schrecklich. Das ist die Evolution zum Negativen und zwar des Kassettenkarussells. Das war schon schlimm.
Oh Gott. Ja, das war schon furchtbar. Aber das hat es noch getoppt, diese Manhattan-Türme.
Ja, aber ich habe auch im Bücherregal hat man ja dann auch immer so reihenweise CDs gehabt. Habe ich nicht mehr. Das ist so angenehm. Einfach diesen Plastikkram so. Ja.
Ich finde es auch geil, vor allem diese sogenannten Jewel Cases.
Genau.
Die sind ja immer kaputt gegangen innen drin. Dieses Ding, wo die CD dranhängt, das ist immer gebröckelt und dann ist es so innen rein in die CD und dann hast du immer so eine kleine Rassel, die du ein Baby in die Hand drücken könntest. Und das hat mir auch nicht gefallen. Aber weil du sagst, je kleiner, desto besser, das habe ich halt anders gesehen, weil ich habe Musik, für mich war Musik auch deswegen geil, weil so eine Platte und so eine Vinylschallplatte auch so ein Gesamtkunstwerk war.
Du,
war so ein
Vinylschallplatten finde ich auch überhaupt nicht schlimm, fand ich auch nicht schlimm, habe ich auch immer gekauft, zwar nie viele, aber immer mal wieder.
Die sind auch groß, aber die nehmen nicht wirklich viel Platz ein, weil wenn du die nämlich in so ein Billigregal stellst oder so, dann hast du da, weiß nicht, 50 Schallplatten in so einem Ding, das geht ja eigentlich.
Ja, das ist, weiß ich gar nicht, wie viel ich hier habe. Ja, das ist nichts. Es ist auch irgendwie, es ist vor allen Dingen nicht aus Plastik. Plastik ist immer hässlich. Ja.
Ja.
Ja. Genug aufgeregt. Worum geht's jetzt? Warte mal, hier. Robert fragt, gibt's mehr gute oder mehr böse Menschen auf diesem Planeten?
Das ist so schwer zu sagen. Ich habe mal so eine Regel gelernt. Erkläre nichts mit Bosheit, was nicht auch mit Dummheit erklärt werden kann. Das ist so eine Variation.
Das ist in der Konspirologie, also wenn es um Verschwörungstheorien geht, ist das der erste Punkt, an dem du irgendeine Theorie überprüfen kannst. Das ist tatsächlich der erste Maßstab, den du anlegst. Kann man das alles, was du da gerne mit Absicht Verschwörung, wie auch immer, erklären möchtest, kann man das auch mit Inkompetenz erklären.
Ja,
da
genau.
Das gibt sogar irgendwie, das hat glaube ich sogar einen Namen, diese Regel.
Und insofern glaube ich auch, dass es einen Irrglauben gibt darüber, dass die Welt voller böser Menschen ist. Ja. Ich glaube, dass die Welt viel mehr voller dummer Menschen ist, als voller böser Menschen. Und Menschen, die wirklich evil sind, also sogenannte Psychopathen, das sind nicht so viele.
Nein, Menschen sind gut.
Die sind in der Minderheit. Ja, ja. Und ich würde auch sagen, vom Gefühl her, dass der Mensch im Grunde gut ist.
Na, das siehst
der
du
wird
ja
manchmal so von seinen inneren Dämonen vielleicht davon daran gehindert, das zu entfalten, das auch in jeder Situation zu zeigen, aber grundsätzlich ist der Mensch gut.
Das siehst du ja auch an im Grunde beliebiger psychologischer Forschung, dass Menschen kooperativ sind.
Ja.
Gleichzeitig hast du halt das Problem, wie du sagst, es gibt böse Menschen, ich bin fest davon, es gibt böse Menschen, also die sind nicht auf die schiefe Bahn geraten und eigentlich, und nee, die sind böse. Es gibt böse Ideologien. Ich glaube, dass der Kapitalismus zumindest in Teilen eine solche böse Ideologie ist. Und diese bösen Menschen und die bösen Ideologien, die es gibt, die nutzen wahrscheinlich unbewusst, die nutzen aus, dass das Gehirn strukturiert ist, wie es ist, nämlich dass es zu Fehlschlüssen und Kurzschlüssen neigt.
Ja, ja, ja.
So.
Ja.
Und ne, dann, und vor allen Dingen zu kurz, ja doch, Kurzschlüssen. Ne, warum speckst du nicht ab? Weil der Erfolg zu weit in der Zukunft ist und der Erfolg oder das Erfolgserlebnis, eine Tafel Schokolade zu essen, ist näher dran, also isst du die Tafel Schokolade. Warum verhalten wir uns nicht ökonomisch über die gesamte Volkswirtschaft oder über den gesamten Planeten solidarisch, weil der Benefit so weit weg und so abstrakt ist, dass wir den kurzfristigen Benefit, Shareholder Value meinetwegen, vorziehen. So, und
genau.
Jetzt kommen Leute, die sagen, ich bleib mal bei diesem Shareholder Value, jetzt kommen Leute, die sagen, finde ich geil, damit kann ich mich frisch machen, weil ich bin ein Psychopath, und erfinden dann sozusagen eine Struktur oder eine Ordnung, in der ihre Psychopathie gut bedient wird und gleichzeitig alle Leute mitspielen, weil sie denken, dass das schon richtig sein wird, weil es fühlt sich ja richtig an, weil das andere, was sich richtig anfühlt, fühlt sich, muss ich mir zu stark herleiten, als dass es sich richtig anfühlen würde.
So ist es.
So, und schon verhalten sich alle, schon verhalten sich alle Leute auf irgendeine Weise böse, obwohl sie nicht böse sind und haben auch immer ein zumindest vordergründig gutes Argument dafür, dass sie sich verhalten, wie sie sich verhalten. Das kannst du dir jetzt in der Pandemie angucken mit den ganzen Leuten ohne Maske. Das kannst du dir, wie gesagt, in der Ökonomie angucken. Das kannst du dir in der Umwelt angucken. Das kannst du dir überall angucken. So, aber sobald du psychologische Forschung betreibst, stellst du fest, Menschen sind prinzipiell kooperativ.
Ja.
So, und
kompetitiv.
Kompetitiv, genau. Das hast du halt einfach nicht. Das ist anerzogen. Und man muss sehr viel Aufwand treiben, damit das überhaupt passiert. Also man muss ganze Völker und Landstriche unterdrücken, damit das Kompetitive irgendwann als einziges übrig bleibt.
Ja.
Wie man da rauskommt, weiß ich übrigens nicht. Naja, aber vielleicht wäre das sogar ein Ansatz, den Kapitalismus auf menschlichere Füße zu stellen.
Ja, genau.
Da mal zu gucken, nicht zu sagen, wir schaffen den ab, wird sowieso nicht passieren, weil es gibt genug Psychopathen und es ist natürlich auch der kurzfristige Gewinn eine ganz interessante Sache. Und mit kurzfristig meine ich auf die eigene Lebenszeit beschränkt, ne? Das ist ja schon kurzfristig. Also wenn ich einfach daran arbeiten kann, dass es mir mein Leben lang gut geht, und es dafür dann anderen was schlechter geht, ja, mei, das kriege ich schon irgendwie argumentiert.
Ja.
Das heißt, vielleicht, wenn man da ansetzen würde, den Kapitalismus zu revolutionieren, dass man sagt, so, wir machen bestimmte Dinge einfach, es gibt keine Aktiengesellschaften mehr, es gibt nur noch Genossenschaften oder sowas. Das könnte man ja machen. Dann würden zwar ganz viele Aktionäre jammern, ja, aber die würden halt auch in einer besseren Welt leben.
Ja.
Aber halt nicht mehr in einer Welt, in der sie es besser haben als viele andere. Das ist so ein, ja, naja. Ja, es gibt mehr gute Menschen als böse Menschen auf dieser Welt. Marvin fragt, ich lese gerade In Defense of Food von Michael Pollan und wundere mich, wie wurden wohl Pflanzen genannt, bevor sie angepflanzt wurden? Samen.
Ja, keine Ahnung, aber es ist doch ein interessanter Gedanke, dass wir als Menschheit, wann eigentlich benennen wir Dinge? Weil der Mensch ist ja irgendwann, oder der stolpert halt immer wieder über Sachen, die er nicht kennt, wo er keinen Namen für hat. Oder bevor er halt zu differenzieren anfängt. bevor man zu differenzieren anfängt, ist halt die Wiese voller Unkraut.
Ja.
Und du denkst dir, da wächst halt Unkraut. Und dann schaust du genau hin und stellst fest, aha, hier ist Löwenzahn, da sind Disteln, da ist halt wieder irgendwas anderes, Schafsgarbe oder so. Und wann hat der Mensch eigentlich damit begonnen, diese Sachen zu benennen? Meine These wäre jetzt, in dem Moment, wo der Mensch Grund hat anzunehmen, dass ihm dieses Ding etwas nützt, dass er sich das verfügbar machen kann.
Oder schadet. In dem Moment, wo es überhaupt...
Oder schadet, aber...
In dem Moment, wo es Bedeutung erlangt, muss es halt bedeutet werden.
Genau, so ist es. Also eigentlich etwas ganz, ganz Simples. Sobald es eine Bedeutung für dich bekommt, sei es eine positive oder eine negative, entweder indem das Wissen dich davor schützt, dich zu vergiften, oder indem das Wissen dir eine neue Nahrungsquelle verschafft, brauchst du einen Namen dafür. Du kannst ja dann auch mit anderen darüber kommunizieren und das dann dir mehrfach beschaffen. Zum Beispiel kannst du deinen Sohn losschicken und sagen, so von dieser Pflanze Bumba, Lum oder so, holst du mir jetzt 10 Stück.
Ja, wobei Marvin ja fragt, wie wurden wohl Pflanzen genannt, bevor sie angepflanzt wurden? Der unterstellt ja, dass es keine Pflanzen gab, bevor sie angepflanzt wurden.
Ja, genau. Aber also bevor es diese Nutzbarmachung gab.
Ja, aber die standen ja überall rum.
Es gab diese Pflanzen schon, aber ja, aber die wurden ja nicht erkannt von anderen. Und wie sollen die Leute das denn benennen, bevor sie es benannt haben?
Also wäre die Frage, wie wurden...
Also ich glaube, so meint er das.
Die Frage wäre also, wie wurde die Flora vor der neolithischen Revolution genannt? Und ich denke, die Antwort lautet...
Ach so.
Die Antwort lautet... Bäh!
Jetzt kapiere ich, also du meinst die ganze Flora, so dieses Abstrakte, die Welt der Pflanzen, weil ich dachte, was er meint,
so
ist eine konkrete Pflanze, wie zum Beispiel der Löwenzahn. Wie wurde der Löwenzahn genannt, bevor es diesen Begriff gab?
Ach so, nee, das weiß ich, der hätte das hinschreiben müssen, finde ich.
Ja. Pflanzen genannt, bevor sie angepflanzt wurden. Ach so, jetzt, okay, jetzt verstehe ich das wieder ganz anders. Gott, mein Gehirn spielt verrückt.
Saatgut.
Immer in alle möglichen Richtungen.
Machen wir schnell weiter, bevor das hier schlimm wird.
Ja, schnell weiter.
Tobias schaut verträumt zum abendlichen Horizont und wundert sich, wie nennt ihr die Farbe, wenn das Orange des Sonnenuntergangs auf das Blauschwarz des Abendhimmels trifft? Ich dachte zuerst violett, aber gerade sieht das eher grau aus.
Aha.
Der Abend, die Abendthemen, weiß ich gar nicht, ich habe dem noch nie einen Namen, also, doch, das ist lila. Und ich hasse lila.
Echt, ich liebe das.
Nee, ist eine Farbe, die ich nicht mag.
Ich habe dem noch nie einen Namen gegeben, ich nenne sowas immer Campari Orange oder so, wenn das so übergeht, aber das ist ja eher so von Rot zu Orange, zu Gelb und dieser
schwarz,
lila Stich,
ja.
Der ist da gar nicht drin. Ich weiß nicht, vielleicht wenn man noch einen Schuss Blue Curaçao dazu gibt, vielleicht bekommt man dann einen Cocktail. Vielleicht kennt ja jemand einen Cocktail, der sich aus Orangetönen und Lilatönen zusammensetzt, die dann langsam ineinander übergehen, also die ja. So geschichtet werden.
Und wer Tequila Sunrise schreibt,
dann kann man das.
Wer Tequila Sunrise schreibt, wird für jeglichen weiteren Kommentar geblockt. Kommen wir zur obligatorischen Höflichkeitsfrage von Esorell, denn wir haben heute wenig Zeit und müssen die Sendung schnell beenden. Wie geht's uns denn heute? Hallo? Jetzt Alexandra weg. Was auch immer jetzt gerade.
Ja, mir geht's ganz gut.
Da bist du wieder. Warte mal. Du warst
schockiert, wie lange wir schon keine Vrindheit mehr gemacht haben.
Alexandra.
Das war eine reguläre Vrindheit und bin ein bisschen.
Hier ist irgendwie die Leitung. Du warst gerade, ich weiß nicht, die Leitung ist gerade irgendwie ganz fürchterlich gestört gewesen. Ich weiß jetzt nicht, wie wir das zeitlich. Also ich hatte gefragt und du hast.
Ich höre dich auch nur noch abgehakt.
Fuck, was ist denn das? Dann antworte einfach mal, ja. Wie es dir geht. Antworte einfach mal, wie es dir geht. Dann antworte ich, wie es mir. Mach einfach mal. Oh fuck, hier passiert ja gerade gar nichts mehr. Was ist denn das?
Hallo, hörst du mich?
Ich höre dich, ja, aber...
du hörst mich jetzt. Du bist jetzt auch wieder voll bei mir da, aber jetzt gerade bist du so gestolpert.
Ach so, gut, okay. Dann mach ich noch schnell. Euer Tosche,
okay.
Höflichkeitsfrage von Israel. Wie geht's uns denn heute?
Mir geht's heute ganz gut und ich bin froh, dass es mit der Vrindheit nach mehreren Wochen Pause oder sogar Monaten endlich wieder weitergeht. Wir hatten ja diese Dr. Sommer Spezials und gefühlt ist es wieder ein Jahr her, dass wir eine reguläre Vrindheit gemacht haben.
Ja, gefühlt ist das tatsächlich ein Jahr her, ja. Also das hat auch wieder Spaß gemacht. Mir geht's so mittel. Ich bin gestern nämlich, habe mit Gesichtsmaske die untere Treppenstufe übersehen.
Autsch!
Genau, bin umgeknickt aufs Maul gefallen.
Nein.
Und mir tut mein Sprunggelenk dermaßen weh, dass ich, also ja, es ist nicht sehr schön. Ich sitze auch hier mit Kühlpaketen, Packpacks um das Bein geschnallt und werde jetzt gleich mir so eine Schiene besorgen gehen, damit ich überhaupt die nächsten Tage ein bisschen latschen kann. Ja.
Oh, das ist böse.
Aber sonst geht's mir gut. Ich fühle mich munter und gut unterhalten.
Gut, dann hoffen wir, dass die nächste Folge der Vrindheit nicht lange auf sich warten lässt.
Danke, Alex.
Ciao.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.